Ja, ich möchte von hier auch nochmal grüßen unter Gottes Wort. Und es ist wirklich so, das ist, wenn wir Gottes Wort lesen, es ist Reden Gottes. Es ist Reden unseres Herrn und Heilands. Es sind ja seine Worte, es sind ja nicht unsere Worte, von denen diese sagen oder wiedergeben. Es ist Reden Gottes. Und ich musste die letzten Wochen immer mal wieder darüber nachdenken und mir ist das so sehr bewusst geworden, dass der Jesus ja einmal auf der einen Seite zugesagt hat, wenn zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, dass er in der Mitte ist. Aber dass er auch denen, die seine Kinder sind, zusagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Dass der Jesus gegenwärtig ist. Mir ist das so bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe, über die Worte und zu merken, mein Herr ist da. Er redet zu mir und ich habe darüber nachgedacht, was würde ich machen, wenn er leibhaftig gegenüber von mir sitzen würde. Und dann merkte ich, ich würde bestimmt das eine oder andere ändern in meinem Leben, in meinem Umgang. Und eigentlich möchte Gott, dass er gegenwärtig ist, auch heute Morgen durch sein Wort. Und ich möchte eine bekannte Begebenheit uns vorstellen, weil der Jesus da ganz alleine mit einer Person sich am Unterhalten ist und dass der Jesus diese Gemeinschaft und das Gespräch suchte. Und es ist nicht nur so, dass der Jesus alleine zu dieser Frau redet, sondern dass es ein Gespräch ist und dass jeder Satz, habe ich gemerkt, ist eigentlich wichtig für mich, für mein Leben, dass der durchbuchstabiert ist, von dem zu merken, was aus mir kommt, zum Erwidern meinem Herrn gegenüber, aber von jedem Wort auch, was von meinem Herrn zu mir hinkommt. Mir ist das auch nochmal neu wichtig geworden, weil das ist für mich ein Wort, wo ich gedacht habe, da kann man am meisten jemandem mithelfen, der auf der Suche ist, den Herrn Jesus zu suchen. Schlagen wir das Johannesevangelium auf, das 4. Kapitel. Ich möchte ab Vers 3 anfangen zu lesen und ich lese erstmal einen kleineren Abschnitt und dann lesen wir später weiter. Also Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 3. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in die Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an der Quelle nieder. Es war aber die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Soweit erstmal Gottes Wort. Ich möchte gar nicht so viel Zeit damit verbringen, so die ganzen Umstände aufzuzeigen. Nur ganz kurz angefangen hat der Abschnitt, er musste durch Samaria ziehen. Es ist sozusagen so ein göttliches Muss. Und wie er dorthin kommt und an diese Stelle, wo eigentlich kein Jude zu dieser samaritanischen Frau, eine Frau, Samaria war ein Teil, wo einfach deportierte Leute aus anderen Ländern lebten, die aber versucht hatten, die Religion der Israeliten anzunehmen. Und man merkt, es war trotzdem kein echter Kontakt möglich. Sie versuchten, fromm zu leben, aber es war weder ein guter oder echter Kontakt zu den Juden möglich. Und man merkte noch was ganz Besonderes. Man merkte, dass die Frau zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit unterwegs war. Und wir merken das nachher, das liegt mit Sicherheit ein Stück an ihrer eigenen Vergangenheit, dass sie in der Mittagssitze unterwegs war wo eigentlich keiner zum Brunnen ging, Wasser zu schöpfen, wo aber der Bedarf nach Wasser am höchsten war. Und sie kommt dort an diesen Brunnen da und der Jesus war schon da. Und der Jesus war da als vollkommener Mensch, als jemand, der ermüdet war von der Reise, als jemand, der Durst hatte. Und wenn wir weiter diese Begebenheit bis zum Ende lesen, auch jemand, der Bedürfnisse hatte wie Hunger. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde zusammengesessen, haben auf den Herrn Jesus geguckt, auf seine Leiden und haben auch gemerkt, dass er ganz Mensch geworden ist, dass er ganz Mensch war und deshalb uns zu begegnen konnte. Für mich war das erstmal so erstaunlich, egal wo ich bin, wenn ich drüber nachdenke. Und ich musste nochmal an unseren Noah denken, der gesagt hatte, nachdem er vor nicht so langer Zeit unseren Herrn gefunden hatte, dass er wusste, die 57 Jahre vorher war Gott schon da. Da war der Herr auch da gewesen. Ich hab's nur nicht gemerkt. Ich hab's nicht erkannt, dass er schon da war in meinem Leben, dass er am Wirken war. Und mit 57 Jahren sind dann die Augen vom Noah aufgegangen, dass er den Herrn Jesus erkennen durfte und sich selber in seinem Lichte. Der Jesus ist schon da und der Herr Jesus ist heute Morgen da. Wenn der Jesus mit einem redet, muss ich auch an die 99 Schafe denken. Er geht einem Einzelnen nach. Das ist nicht die Masse und der Jesus redet mit jedem Einzelnen. Die Jünger waren weggegangen, zu essen zu kaufen. Der Jesus war alleine mit der Frau und redet und kommt ins Gespräch. Und der Jesus bittet diese Frau und sagt, gib mir zu trinken. Ich musste da wirklich noch mal länger drüber nachdenken. Der Jesus eröffnet das Gespräch mit dieser Frau und sagt, gib mir zu trinken. Ein bisschen haben wir eben in dem Lied davon zweimal gesungen in diesem Lied. Es ist alles uns nur von Gott geliehen. Gott hat einen Anspruch auf dich und auf mich und auf dein und auf mein Leben. Und wenn wir gucken, dass Gott zurückguckt auf die komplette Geschichte bis zum Kommen des Herrn Jesus, finden wir das in einem Gleichnis des Weingärtners, dass Gott über die ganze Zeit Propheten geschickt hat und dass er Frucht suchte bei den Menschen, die er geschaffen hatte. Dass er nachsuchte, dass sie ihm etwas zurückgeben, weil er sie gemacht hat, weil er sie auf die Erde geschickt hat und weil er sie hier hingestellt hat und sie mit so vielen Dingen ausgestattet hat. Wir werden gleich das noch merken, wir können Gott gar nichts geben. Wir sind gar nicht in der Lage, von uns aus Gott überhaupt was entgegenzubringen. Aber trotzdem ist als erstes der Anspruch Gottes da, gib mir zu trinken. Ich habe ein Anrecht, dass du mir etwas wiedergibst, wo ich dich geliebt habe, wo ich dich gemacht, wo ich dich geschaffen habe, wo ich Gott bin, der ganz Mensch geworden ist, aber seinen Ursprung in der Ewigkeit hat. Der, der den Ursprung in der Ewigkeit hat, der möchte heute durch sein Wort zu dir reden, möchte sich zu dir so da hinsetzen wie bei dieser Frau am Jakobsbrunnen. Und die erste Frage, die er stellt, ist, gib mir zu trinken. Und ich habe den Eindruck, es bricht dann aus dieser Frau heraus. Es bricht was heraus von der menschlichen Unmöglichkeit, dass da ein Jude kommt und zu der samaritanischen Frau redet. Sie sagt dann und sagt, ja, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Wie viel staut sich manchmal in meinem Herzen, in meinem Leben aus an Dingen meiner Geschichte, meines Zusammenlebens auch mit anderen Leuten, was an Konflikten, an Schlucht da ist. Und die Frau merkt gar nicht, dass diese Kluft viel größer ist, wie sie es denkt. Sie hat es nicht mit einem Juden zu tun, der nicht mit den Samaritanern verkehrt, sondern sie hat es mit dem Sohn Gottes zu tun, der diese Kluft, der Sünde und der Schuld der Menschheit überwunden hat und sich zu dieser Frau setzt. Der Jesus hat diese Kluft überwunden, sich zu einem Menschen, der Sünder ist, sich zu ihm hinzubegeben und mit ihm zu reden. Der Jesus hat was so Großes überwunden in dem, was er getan hat, dass wir uns das, glaube ich, kaum irgendwie vorstellen können. Aber die Frau, die sieht, was zu überwinden ist. Und sie wirft all das, was vielleicht an Angestauten ist in ihrem Leben, sie wirft es sozusagen, sie überträgt das auf den Herrn Jesus. Wie viel von meinem Frust und meinem Nicht-Klarkommen gebe ich vielleicht auch meinem Herrn oder Gott die Schuld? Denke, er ist dafür zuständig. Wenn ich durch die Begebenheit gebe und merke, es wird nicht mehr erwähnt, glaube ich, wandelt der Jesus dieses offen Aussprechen dieser Sache in dem Gespräch zu einem Bekenntnis um, dass der Jesus das wegtut. Er tut all das, was jetzt noch bei der Frau so aufgedunsen da ist, er tut es weg. Wir merken das am Ausgang dieser Begebenheit. Und diese Begebenheit hat einen guten Ausgang, weil die Frau es zulässt, dass der Jesus mit ihr bis zum Ende reden kann. Dass sie zuhört, wenn der Jesus redet, und dass sie dem Herrn Jesus genau das sagt, wie es in ihrem Herzen aussieht und was sie dazu denkt. Sie bleibt in dem Gespräch mit dem Herrn Jesus drin. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn Jesus und wenn der Herr und Heiland mit dir angefangen hat zu reden, bleib in dem Gespräch drin. Und ich bin froh darüber, einfach nochmal geworden im Nachdenken. Ich denke an Menschen im Alten Testament, wo wie so ein Mose oder Abraham, die Freund Gottes genannt werden, wo von geschrieben wird, als sie mit Gott zu Ende geredet hatten, wo wirklich dann alles gesagt war. Und dieses Gespräch war zu Ende, als wirklich auch alles gesagt war und wo sie, ich nehme das vorweg, ein neues Herz bekommen hatte. Dann konnte sie mit dem Herrn Jesus im Herzen weggehen und dieses Gespräch verlassen. Also wenn Gott anfängt, mit dir zu reden, wenn du vielleicht auch heute nach Hause gehst, bleib in dem Gespräch mit dem Herrn Jesus. Bleib im Gespräch mit dem, der dich sucht, der schon da ist und der schon immer da gewesen ist, weil er der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist, auch der Schöpfer von dir und von mir. Der Jesus antwortet und geht gar nicht so direkt auf das, was die Frau sagt, ein. Ich möchte einfach auch in diesem Text jetzt weitergehen, ab Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Erstmal diesen einen Vers. Drei Sachen zählt der Jesus hier auf. Und das ist für mich irgendwie so sehr persönlich. Weißt du, wenn du wüsstest, wenn du die Gabe Gottes kenntest. Ich habe nicht weiter darin geforscht, aber mir sind zwei, drei Sachen direkt eingefallen. Was ist die Gabe Gottes? Ich denke, als allererstes hat Gott seinen Sohn gegeben. Wenn wir einen der bekanntesten Verse der Bibel vor unser Herz stellen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gottes Gabe ist, dass er seinen Sohn gegeben hat, weil er die Welt liebt. Wenn du die Gabe Gottes kenntest, hat seinen Sohn gegeben und er hat denen, die Kinder Gottes sind, seinen Geist gegeben. Er hat sein Leben denen gegeben, die an ihn glauben. Wir werden nachher noch gucken, was das heißt, Leben aus Gott zu haben. Und wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. Mir geht das immer wieder neu so, wenn ich darüber nachdenke, dass ich merke, wie wenig weiß ich wirklich von meinem Herrn. Wie groß ist die Lücke in meinem Herzen von dem, was ich wirklich über ihn weiß und kenne. Und ich weiß das und meine das deshalb, weil ich immer wieder so vieles in meinem Leben entdecke, was nicht verändert worden ist durch ihn. Das, was ich erkenne von ihm, möchte mein Leben und mein Herz verändern. Und schon im Alten Testament sagt Hesekiel, mein Volk kommt um. Ich würde sagen, hat was mit Sterben zu tun, aus Mangel an Erkenntnis Gottes. Wir gehen zugrunde, wenn wir nicht den Blick und das Herz dafür haben, wirklich Gott zu erkennen. Und der Jesus sagt dieser Frau, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. Lassen wir jede Gelegenheit nutzen, etwas zu wissen von dem Herrn Jesus, was neu zu erkennen. Und erkennen ist in der Bibel so die nächste Nähe der Gemeinschaft, die man überhaupt haben kann. Gott möchte sich dir in seinem Sohn zu erkennen geben. Und dann kommt eine dritte Sache dazu. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Gabe Gottes, wissen, wer der Jesus ist und ihn zu bitten, ihn zu beten. Ich weiß nicht, wie du gestrickt bist. Ich kenne das aus meinem Herzen. Wie viel Stolz ist da und dass ich jemanden was bitte, dann muss die Not in meinem Herzen schon ziemlich groß sein. Und die Not, was mein Leben angeht und auch meine Ewigkeit, die ist groß. Die ist groß, wenn ich den Herrn nicht kenne und wenn ich nicht ihm in die Arme laufe, dass ich eigentlich das Bewusstsein aus seinem Wort haben muss, gehe ich verloren. Und es gehört nicht nur zu erkennen, sondern auch ihn zu bitten. Auf ihn zuzugehen, ihn zu bitten, Herr, gib mir zu trinken. Ich kann den Durst meines Lebens nicht stillen. Und wie viele Brunnen sind manche von uns angelaufen, den Durst des Lebens zu stillen. Und hier ist jemand, der kann den Durst des Lebens stillen durch lebendiges Wasser, weil er der Schöpfer ist, weil er aus der Ewigkeit kommt, weil er der Sohn Gottes ist. Ihn zu bitten. Ich möchte auch aus einem Vers, der irgendwie, ich nicht weiß an welcher Stelle jetzt ich den einfügen möchte, aber ich möchte einfach hier einfügen aus Johannes 17, Vers 3. Und das offenbart uns etwas davon, was einfach in diesen Worten des Herrn Jesus drin steckt. Johannes 17, Vers 3, in diesem hohen priesterlichen Gebet, in diesem Gebet bittet der Herr Jesus für die Seinen. Da sagt er, dies aber ist das ewige Leben, dass die, die dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ewige Leben ist einzig und allein darin verborgen, dass sich der allein wahre Gott und sein Sohn dir offenbart, dass du ihn erkennst, dass du in die tiefste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt, mit ihm hineinkommst. Es gehört die Erkenntnis einer Person dazu und dass ich ihn bitte, dass er mir das gibt, wonach sich jeder Mensch sehnt. Weil jedem Mensch hat Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das hat er hineingelegt von der Schöpfung an. Dass wir merken, ich brauche die Verbindung in die Ewigkeit hinein zu einem ewigen Gott. Die Frau antwortet, und das ist so in einem Gespräch, Wir können nur bei dem bleiben, was wir selber haben. Und so spricht die Frau, und sie hat die volle Freiheit, vor dem Herrn Jesus auch so zu reden. Vers 11, die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Ich schließe einfach noch weiter. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm ein Quell Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser. Da lesen wir gleich nochmal weiter. Wenn der Jesus zu mir redet, wenn er zu dir redet, entweder kommt mir etwas entgegen von dem Bewusstsein, was er neu geweckt hat durch seinen Geist in meinem Herzen, meinem Leben, aber ich merke, dass es mir oft so ergeht wie dieser Frau, dass ich menschlich, zeitlich und weltlich denke. Da steht diese Frau an diesem Brunnen und sie sieht den Herrn, der redet, der sagt: Hättest du mich gebeten, ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Dann sieht sie, der Brunnen ist da, da ist dieser Mann, und er hat nichts in der Hand, womit er schöpfen kann. Er hat nichts dabei in Tragetaschen. Sie rechnet überhaupt nicht mit seiner Gottheit und mit seiner Allmacht. Sie hat ihn noch nicht ganz erkannt und sie rechnet menschlich. Auch in den Dingen dieser Welt rechnet sie. Sie rechnet mit dem Wasser, was ihren normalen Durst stellt. Und sie merkt noch gar nicht, dass der Jesus einen ganz anderen Durst angesprochen hat. Diesen Durst, der unstellbar in jedem Menschen drin ist, der Gott noch nicht kennt. Und sie sagt: Wie willst du das machen? Keine menschlichen Möglichkeiten, kein Schöpfgefäß. Der Brunnen ist tief. Wie oft stehst du im Leben davor und siehst nur die menschlichen Möglichkeiten? Wie soll sich das ändern? Das Geld ist zu Ende, die Gesundheit ist am Ende, das und jenes fehlt. Wie soll sich das ändern? Man hofft auf menschliche, auf irdische Hilfe. Gott schafft ewige Hilfe, schafft Hilfe aus seiner Allmacht heraus. Aber der Jesus lässt diese Frau reden und er lässt ihr eigenes Reden auch zu ihrem Herzen reden, und er lässt diese Frau so weit kommen, dass er ihr das nochmal erklärt, mit was für einem Wasser sie es zu tun hat oder welches Wasser es ist, was er ihr geben möchte. Dass es Wasser ist, das er geben möchte, von dem man nicht mehr dürstet in Ewigkeit. Und dass es Wasser ist, das in uns hier drin, uns in unserem Leben hier drin, eine Quell werden soll, was nach außen quillt ins ewige Leben. Und das hat mir nochmal so deutlich gemacht, dass da im Innersten deines und meines Lebens was verändert werden muss. Dass das nicht eine Sache ist, die Gott dir und mir so einfach noch dazu geben möchte, und nimm das mit. Gott möchte unser Innerstes verändern. Und ich musste an Hesekiel 36 an eine Stelle denken, und die möchte ich uns auch noch zusammen vorlesen, wo das einfach mit anderen Worten nochmal beschrieben wird. Und wo wir merken, worauf es Gott ankommt. In Hesekiel 36, da wird uns schon prophetisch was gesagt, was Gott machen möchte. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eurem Inneren geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Hier lesen wir was davon, dass Gott uns ein neues Herz geben möchte und dass er unser steinernes Herz herausnehmen und herausreißen möchte und dass er uns ein fleischeres Herz in unser Inneres geben möchte. Dass Gott etwas tun möchte, was kein Mensch tun kann. Und er möchte die Erwartung, die er hat, dass wir ihm dienen und ihm gerecht sind und in seinen Rechtsbestimmungen wandeln, er möchte das selber in uns hineinlegen, weil er weiß, dass wir das aus uns heraus überhaupt nicht können. Und an diesem Prozess ist der Jesus dran bei dieser Frau. Und möchte der Jesus dran sein heute Morgen an meinem und an deinem Herzen, weil sein Wort lebendig ist und weil sein Wort auch zu dir und zu mir reden möchte. Lebendiges Wasser hat was damit zu tun, auch diese Quelle, dass Gott was hineingeben möchte, was einen ewigen Bestandteil hat und was von ihm kommt und weil es von ihm kommt, auch in der Ewigkeit wieder zu finden ist. Es fehlen so noch ein paar Schritte, dass das Wirklichkeit wird. Und der Jesus ist im Gespräch. Und er ist im Gespräch mit mir und mit dir. Und ich war für mich dankbar und war froh, für mich diese Sätze, die der Jesus sozusagen ins Gespräch geht, nochmal durchbuchstabieren zu dürfen für mein eigenes Leben. Vers 15 nochmal. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er aber spricht zu ihr, gehe hin, rufe deinen Mann und komme hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Soweit erstmal, lesen wir gleich nochmal da weiter. Der Jesus, der hat durch sein göttliches Wort dieses Bedürfnis in diesem Herzen dieser Frau geweckt, dieses Bedürfnis nach dem Wasser. Und man merkt in der Antwort, dass dieses Bedürfnis trotzdem in ihrem Kopf oder Herzen nur bestückt ist auf die Dinge, die sie sieht und fühlen kann, auf ihren menschlichen Durst, auf ihren mühsamen Weg, den sie wahrscheinlich Mittag für Mittag in der Sonnenhitze ging aus Scham, um an diesem Brunnen Wasser zu schöpfen. Sie sah ihr irdisches Bedürfnis, dass das gestillt würde. Und sie sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht herkomme und dass mich nicht wieder dürstet und dass ich hier nicht schöpfen muss. Und der Herr Jesus sagt, komm, vorerst hole deinen Mann. Es gibt in meinem Leben immer etwas, und ich denke, es wird dir auch so gehen in deinem Leben, dass Gott, wenn ins Gespräch kommt und wenn es weitergehen soll und wenn seine Fülle zu mir durchbrechen soll, dass Gott etwas anspricht im Leben, was geregelt werden muss. Und ich denke mal, bei dieser Frau wird deutlich, dass sie die Bedürfnisse ihres Lebens doch vielfältig auf eine Weise gestillt hat, die anders war, wie Gott sich das vorgestellt hat. 5 Männer hat sie gehabt und jetzt lebt sie mit einem Mann zusammen, der gar nicht ihr Mann ist. Der Jesus kennt das und er weiß meine Schuld und er sieht mein Versagen und er sieht auch das Versagen, was nur in den Gedanken in meinem Herzen stattfindet. Er sieht aber auch mein Versagen, wo es in die Tat umspricht. Und Gott und der Jesus, der sagt, komm, bring das zu mir. Die Frau, die antwortet, wie es für sie so richtig war, sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und der Herr Jesus, in diesem Zwiegespräch, da ist kein anderer dabei, offenbart, wie es aussieht in ihrem Leben. Und alleine in diesem Zwiegespräch, und da hat niemand anderes was mit zu tun, möchte Gottes Wort immer wieder neu mein Herz offenbar werden lassen, wie es ausschaut in mir, möchte zeigen, wo Dinge nicht in Ordnung sind und möchte die Dinge ans Licht bringen. Und in dem Moment, wo der Herr Jesus das bei dieser Frau getan hat, merkte sie etwas. Sie merkte, sie hatte es nicht nur mit einem Juden zu tun. Sie hatte es mit einem Mann Gottes zu tun, der von Gott die Möglichkeit hatte, tiefer zu blicken, da hineinzublicken, wo kein Mensch hineinblicken kann. Und mir ist da irgendwie nochmal die Begebenheit von Daniel und Nebukadnezar groß geworden. Nebukadnezar war so wichtig gewesen. Der hatte einen Traum gehabt und er wollte eine Deutung haben. Dem war es so wichtig, ich werde diesen Traum niemandem erzählen. Wenn jemand wirklich von Gott die Deutung mir geben kann oder wenn einer die Macht hat, eine Deutung zu geben, dann muss er den Traum wissen und die Deutung geben, ohne dass ich ihn sage. Wir haben es mit Gott zu tun. Und Daniel war ein Mann Gottes gewesen, dem Gott das offenbart. Hier ist der Sohn Gottes selber, der weiß, was in dem Herzen des Menschen ist. Es ist alles offenbar von meinem Herzen und deinem Herzen. Ihm brauchen wir gar nichts vormachen, er weiß es. Und er macht es der Frau offenbar und zeigt es ihr, dass er alles weiß, dass er alles kennt, dass er alles weiß, wie es um dich bestellt ist, warum du heute hier bist. Er weiß, wie du den Durst deines Lebens bisher gestillt hat und er weiß einfach auch dein Suchen und dein Ringen darum, dass es weitergeht. Und die Frau, die merkt, sie hat es hier mit Gott zu tun. Und sie bringt auch dann alles, was sie weiß an Vorstellungen über Gott mit. Sie sagt, ja, ihr seid die Juden, ihr seid das auserwählte Volk, wir sind hier eingewandert, wir haben nur eure Religion angenommen. Ihr betet an in Jerusalem, wir beten hier an. Und der Jesus sagt, es kommt doch auf was ganz anderes an. Ich denke, wir lesen das jetzt weiter. Ich lese mal ab Vers 19. Die Frau aber spricht, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf dem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Wir haben oft, und ich habe oft, ich möchte nicht immer sagen Argumente, ich habe auch fromme Argumente, wenn Gottes Wort zu mir redet, aber die hindern mich daran, in diesem wirklichen Gespräch und in dieser wirklichen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu stehen und diese Frau bleibt in diesem Gespräch drin. Das bricht wieder so aus ihr raus. Wo sollen wir anbeten? Ihr habt das, wir haben das. Und der Jesus darf ihr was offenbaren und sagt, ihr betet an, was ihr gar nicht kennt. Ihr kennt Gott gar nicht. Ihr kennt den Sohn Gottes gar nicht. Und er sagt, wenn jemand anbeten möchte, Gott, der muss in Geist und Wahrheit anbeten. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was ich eben gelesen habe, mit diesem neuen Herz. Wenn jemand Gott anbeten möchte, der muss Gott in seinem Herzen haben. Der muss sein Leben in sich tragen. Der muss ein neues Herz bekommen haben. Ihr betet an, was ihr gar nicht kennt. Und die Frau merkt was. Und die Frau hat ein Bewusstsein, was die Propheten gesagt haben. Und die Frau merkt und sagt, ja, wenn der verheißene Messias kommt, der wird uns das alles kundtun. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du das liest. Mir geht das sehr persönlich, wenn der Jesus dann dieser Frau sagt, ich bin es, der mit dir redet. Der Jesus selber möchte durch sein Wort heute Morgen zu mir und zu dir reden. Er persönlich, er selber, er ist es, es ist sein Wort. Er möchte sich offenbaren. Und in diesem Moment passiert in diesem Herzen der Frau was, was alles verändert. Es hat was mit dieser Stelle zu tun, die wir eben aus dem hohen priesterlichen Gebet gelesen haben. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu ihm, wenn wir ihn erkennen. Und sie erkannte ihn. Sie erkannte den Sohn Gottes. Sie erkannte es, dass es der Herr ist. Und mit diesem Erkennen des Sohnes Gottes war zwar das Gespräch zu Ende, aber die Begebenheit noch lange nicht. Und wir werden die heute nicht bis zum Ende durchgehen. Und ich denke, es ist auch gut, wenn ihr die zu Ende durchgeht. Aber es geht noch ein klein bisschen weiter, wo ich mit dir irgendwie weitermachen möchte. Es bedarf dieses Gespräch ganz alleine mit des Herrn Jesus. Und diese Frau, die war so herausgenommen aus echter Gemeinschaft. Jetzt schenkt Gott Gemeinschaft. Die Jünger kommen zurück. Und ich möchte einfach noch ein paar Verse dazu lesen. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redet. Dennoch sagte niemand, was suchst du? Oder was redest du mit ihr? Und die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht, ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen, zu ihm. Ich denke mal, für heute soweit Gottes Wort. Die erste Frage an die Frau war, gib mir zu trinken. Und jetzt passiert was in dem Herzen dieser Frau, dass aus ihr was heraussprudelt, womit sie eigentlich Gottes Willen tat. Wo sie dem Herrn etwas wiedergibt, wo es aus ihr heraussprudelt, wo sie hingeht in eine Stadt, wo sie verachtet war, wo sie sich eigentlich davongeschlichen hat, Wasser zu holen, wo sie nicht in der Öffentlichkeit unterwegs war. Und sie ging hin und es sprudelt aus ihr hervor, um Zeugnis zu geben von dem Herrn Jesus. Wenn wir weiterlesen in dem Wort, dann kommt er mit den Jüngern im Gespräch und muss den Jüngern die Augen öffnen. Die haben Brot gebracht und der Jesus sagt, meine Speise ist den Willen des Vaters zu tun. Die Jünger dachten schon, hat schon anderer dem Brot gebracht. Und der Jesus, der muss sagen, weißt du, die Quelle des Wassers, das bin ich. Und das Brot des Lebens, das bin ich. Und meine Speise ist, den Willen Gottes zu tun. Menschen zu begegnen, Menschen nachzugehen, Menschen zurückzuholen in die Gemeinschaft mit Gott. Und ich habe so den Wunsch, dass das Erste, was vor uns stand, dieses Anrecht Gottes an dein Leben, dass das an oberster Stelle steht, nicht deine Bedürfnisse. Dass das Anrecht Gottes an oberster Stelle steht. Dann kommt Gott auch dazu, mit in deine Bedürfnisse reinzulegen. Und bleib mit dem Herrn Jesus im Gespräch und bleib unterwegs mit ihm. Lese sein Wort, bis er zu Ende mit dir geredet hat. Dann wirst du feststellen, dass er in dir eine Quelle anfachen will, die ins ewige Leben quillt, die von ihm reden möchte. Und der Krug, mit dem du bisher versucht hast, den Durst deines Lebens zu stillen, wird stehen bleiben an diesem Brunnen, wie dieser Krug dieser Frau stehen geblieben ist. Gott hat die Allmacht und er kommt von der Ewigkeit. Er hat die Möglichkeit, das in dem Herzen von jedem Menschen zu tun, auch in meinen Daumen, weil heute Gnadenzeit ist, weil heute noch die Tür offen steht zu seinem und zu Gottes Herzen. Ja, soweit Gottes Wort. Vielleicht singen wir noch ein Lied und beten noch zusammen.